Death from Above 1979 gibt's wieder. In der Zeit, in der es die Band nicht gab, hat Sebastian Granger von der Band sein Soloprojekt Sebastian Granger and the Mountains vorangetrieben. Und von diesem haben wir Who Do We Care For gerade abgespielt. Sebastian Granger und The Mountains auf Flux FM, 17 Uhr und 10 Minuten. Berlin in den 20er Jahren, das ist das Umfeld, in dem ein Serienmörder die Berliner Polizei in Atem hält. Und damit sind wir quasi schon mittendrin im Roman, im Debütroman von Simon Jaspersen. Bevor die Nacht kommt, so der Titel seines Debüts, ein Krimi, klar, und dazu ein höchst komplexer. Aber was soll ich hier groß erzählen, lassen wir den Autor selbst zu Wort kommen. Er ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Simon, hallo.
Hallo.
Einen Krimi zu schreiben als Debütroman ist schon mal eine große Aufgabe, die man sich stellen kann, den dann allerdings in den 20ern spielen zu lassen, macht das Ganze zumindest aus Sicht eines Laien noch etwas komplizierter, denn da muss ja viel mehr Recherche betrieben werden und muss auch relativ genau arbeiten, wenn man so einen historischen Stoff abliefert. Bevor wir auf die Schwierigkeiten vielleicht kommen, die du da auch umschiffen konntest, wie bist du auf die 20er gekommen? Was hat dich daran so interessiert? Warum hast du deine Geschichte in dieser Zeit verwurzelt?
Tja, also die 20er finde ich einfach als Zeit saumäßig interessant. Das hat mich sehr stark gereizt. Man hatte den Ersten Weltkrieg überwunden. Es war eine Zeit des Aufbruchs, des Neuanfangs auf der einen Seite. Man merkt das auch an der Kunst. Da ist wahnsinnig viel passiert. Der Dadaismus ist entstanden, Expressionismus. Ich war mal in der Neuen Nationalgalerie. Da gab es einen Raum nur mit Porträt, mit Selbstporträtzeichnungen von Leuten nur aus den 20ern. Ja. Und das war so ein bunter Raum. Da gab es so viele verschiedene Comics, Satire, so ganz viel, was es halt vorher nicht gegeben hatte. Und Das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert. Und das andere ist die politische Ebene, dass es halt gleichzeitig auch Straßenkämpfe gab, dass die Republik gerade neu war, dass die noch umkämpft war, dass die Linken gegen die Rechten sozusagen die Zukunft der Stadt auf den Straßen ausgekämpft haben. Und da sind natürlich viele Sachen, die sich auch sehr gut eignen, um das in so eine Krimi-Handlung irgendwie reinzubringen. Also einmal so die Vorfreude auf was Neues. Und auf der anderen Seite auch die Unsicherheit, wie wird die Zukunft sich entwickeln.
Die Golden Twenties sind ja nicht nur auch nach dem, oder haben nicht nur stattgefunden nach dem Ersten Weltkrieg, sondern eben auch vor dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja auch was schon durchschimmert in der Zeit und aber auch in deinem Roman, dass der quasi vor der Tür steht.
Ja, da weist ja der Titel auch so ein bisschen drauf hin. Und es ist ja auch etwas, was in der Handlung dann vorkommt, dass es im Endeffekt schon da viele Anzeichen gibt, wenn man die richtig gelesen hätte, einfach Verschwörergruppen, die ganz stark in eine bestimmte Richtung arbeiten. Dieses katastrophale Ende, das genommen hat, leider kennen wir ja alle.
Und wie hat deine Recherche ausgesehen? Wie hast du dich in diese Zeit reinversetzt? Woher hast du dir den historischen Background geholt?
Ach, da gab es verschiedene Sachen. Also zunächst mal habe ich natürlich viel Fachliteratur gelesen und mich einfach in die Zeit reingefuchst, versucht zu verstehen. Aber dann führt halt eins zum anderen. Man möchte eine gute Szene schreiben, dann fragt man sich plötzlich, gab es da überhaupt schon ein Telefon in der Wohnung? Ja, wie sah die Klamotte aus, die der anhatte? Ja. Würde er das jetzt zu der Frau eigentlich so sagen? Wann hat man sich gesiezt und geduzt? Also man kommt eigentlich vom Hundertsten ins Tausendste. Ja. Aber mir hat das irgendwann einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch all diese Details immer möglichst nachzuverfolgen in Kostümmuseum zu gehen und zu gucken, wie die Klamotten aussahen. Also meine Frau war schon ganz genervt, dass ich nur noch Schwarz-Weiß-Filme geguckt habe und so irgendwie Phantomas aus den 20ern. Ja. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das war auch ein Grund, warum ich das Historische da gern drin haben wollte, weil ich einfach ein großes Interesse dafür habe und da lernt man Berlin auch nochmal ganz anders kennen.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch ganz interessant, wie weit deine Detailliebe da geht. Ich erinnere mich an eine Szene mit dem Psychiater gleich zu Beginn des Buches, in der er die damals gängigen Psychopharmaka einfach mal ausprobiert, um eben auch seine Patienten nicht zum Versuchskaninchen werden zu lassen. Also im Prinzip auch eine Aufgabe oder eine honorige Sache, die er da vorhat, die aber auch bei ihm nach hinten losgeht. Wir können über die Figuren auch gleich noch ein bisschen mehr sprechen, denn die sind auch sehr interessant gezeichnet. Will ich nochmal was zur Herstellungsweise wissen. Und zwar habe ich gelesen, dass du erstmal 5 Jahre an diesem Roman gearbeitet hast. Das ist schon eine relativ lange Zeit. Und dass du auch ganz viele Tabellen anfertigtest, um den Überblick nicht zu verlieren über die Schauplätze, die verschiedenen Charaktere und eben auch die kleinen Details, die du schon ausgearbeitet hattest. Wie wichtig ist es gerade bei so einem historischen Roman da auch im Hintergrund so genau zu arbeiten und so sich tabellarisch quasi vorzubereiten auf diese Arbeit, die dann in der Fiktion aber weitergeht. Das finde ich interessant.
Ja, also ich meine, die Tabellen sind natürlich nichts, wo man jetzt so stolz drauf ist, dass da nachher eine große Excel-Tabelle steht sozusagen. Ja. Aber es fing halt an mit einem Buch und da waren Zeichnungen drin und es gab immer so verschiedene Gruppierungen, verschiedene Personen in dem Roman, was ja auch beim Krimi-Handlung normal ist, sozusagen, die auch gegeneinander arbeiten, Katz-und-Maus-Spiel. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, das wird halt jetzt so kompliziert, beziehungsweise da brauche ich einfach einen sehr genauen Zeitplan. Und das war halt für das Krimi-Element eben auch sehr wichtig, ne, was der Kommissar nachher immer versucht rauszufinden, wann war wer wo, was ist genau passiert, also die Rekonstruktion einer Geschichte, die im Hintergrund liegt. Ja. Und dafür hat mir das dann irgendwann einfach sehr geholfen, das in irgendeine Form einen Überblick zu bringen. Ja. Und die Tabelle war am Ende riesig groß mit Pfeilen irgendwie zwischen den unterschiedlichen Figuren. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert geworden, aber am Ende führt das ja auch alles dann wieder zu einem Finale, wo das alles zusammenläuft.
Und ich meine, wie kompliziert die Tabelle geworden ist, ist im Prinzip völlig egal. Solange du sie noch entziffern konntest,
ja, das stimmt, das
und
konnte
solange
ich.
Der Roman nachvollziehbar geworden ist, den man da rausgezogen hat, ist doch alles in Ordnung. Dann nochmal zur Geschichte jetzt. Die beiden Hauptpersonen sind der Oberkommissar Moorfels, ein nicht hundertprozentig sympathischer Typ, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gibt es noch den Psychiater Dalus, den wir eben schon kurz erwähnten, der auch gerne mal die Psychopharmaka, die er verschreibt, selbst ausprobiert. Und der auch ein Problem hat mit Paranoia.
Ja.
Das kann man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen zu den beiden Typen?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen so eine gegensätzliche Anlage. Also Moorfels ist eher so ein bisschen so ein selbstsicherer, älterer Herr, der aus dem Kaiserreich kommt und so straight versucht, seinen Fall durchzuarbeiten, der aber auch im Laufe des Buches sich auch als sehr warmherziger und netter Typ eigentlich noch herausstellt und der das Ganze eben auch sehr gewissenhaft versucht, zu Ende zu bringen. Mhm. Und Dalus ist da erstmal so ein bisschen auf der anderen Seite, der kommt aus einer Kriegserfahrung heraus, Berlin 20er Jahre, wohnt in Kreuzberg in so einer Dachgeschosswohnung und will eigentlich Party machen. So, der hat keinen Bock mehr auf irgendwelche Verantwortungsgeschichten, so arbeitet zwar noch in der Klinik, aber studiert Freud, was ganz Revolutionäres war noch oder was Neues in der Zeit.
Ja.
Naja, und die beiden so als Gegenpole sozusagen und Dalus, der eher so ein bisschen ja experimentell, vielleicht auch psychedelisch an die Sache rangeht und dabei auch viel über sich selbst lernt, während Moorfels eigentlich eher was über sein Umfeld und den Polizeiapparat lernen muss, in dem er arbeitet, weil da gibt es eben sozusagen Korruption auch und das kriegt er erst so nach und nach mit, dass die Werte aus dem Kaiserreich sozusagen dafür ihn nicht mehr so anwendbar
sind. Das finde ich nämlich auch ganz interessant, dass der gerade erst vorbeigegangene Erste Weltkrieg in die Figuren total mit reinspielt. Also da hat halt jede Figur eine eigene Meinung und eine andere Meinung als die davor zum Thema, was hat uns der Krieg gebracht, der jetzt gerade vorbeigegangen ist? Was hat er mir auch gebracht als Individuum und so? Das finde ich, ist auch eine starke Fragestellung und dass die beiden so ein gegensätzliches Partnerteam geworden sind, das ist fast schon auch so ein Krimi-Klassiker, oder?
Dass
man, das muss man dann quasi so machen als Autor, oder?
Ja, aber das ist ja auch ganz versöhnlich. Also irgendwie, das ist so ein bisschen Buddy-Movie-mäßig natürlich. Aber man merkt, das funktioniert dann halt auch einfach gut, dass die sich mit der Zeit irgendwie annähern und auch eine Beziehung zueinander aufbauen. Also das wäre ja schade, wenn man sonst nur isolierte Figuren da rumlaufen.
Ja, das ist klar.
Ja schön, wenn da eine Freundschaft entsteht.
Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass du so Zeitsprünge wagst, beziehungsweise dass es so Zwischentafeln fast schon gibt, wie früher im Stummfilm, wo die Uhrzeit und der Ort nochmal genannt werden, bevor es dann eben weitergeht in der Geschichte. Das ist in meinem Kopf so zu einem Film geworden, dass ich mich in der Tat schon gefragt habe, ob da vielleicht sogar schon die ersten Anfragen von Regisseuren an dich herangekommen sind.
Oh, naja, also es wäre natürlich sehr schön, aber das Buch ist ja erst seit jetzt, glaube ich, 10 Tagen erschienen.
Ja.
Also da
wäre
muss ich dann
auch
mal ein bisschen warten, glaube ich.
Ja.
Klar, ich meine, das ist natürlich der Ritterschlag für einen jeden Autor, aber damit rechnet man ja erstmal noch gar nicht. Also ich erstmal freue ich mich über jeden, der das Buch liest und die Feedbacks, die ich da bekomme. Es ist halt das erste Mal, dass ich sowas mache.
Ja.
Und einfach auch spannend zu sehen, wie sich das dann entwickelt so mit der Zeit.
Jetzt hast du diese beiden Figuren mit Liebe entwickelt. Wirst du die denn noch weiter am Leben erhalten? Ich habe schon gehört, dass du als nächstes jetzt mal an einem anderen Stoff arbeiten würdest gerne. Aber sind die beiden nicht eh schon lebendig, zu lebendig, um sie quasi nach dem einen Buch nicht weiter zu bearbeiten?
Ja, also kann man sich natürlich auch immer vorstellen, ja. Also auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also gerade der Punkt, wo die beiden am Ende des Buches landen, ohne da zu viel zu verraten, ist halt eigentlich ein guter Ausgangspunkt für weitere Geschichten. Ja. Und außerdem, ja, also auch das, ohne zu viel zu verraten, es ist einfach viel Stoff gewesen, den auch gar nicht in das Buch so reingekommen ist und ja. wo man sicherlich noch, also wie gesagt, so 5 Jahre, da sind auch die ein oder anderen Nebenstränge noch entstanden, die sozusagen am Ende abgeschnitten werden klar. müssen, um das Ganze stringent nach vorne zu bringen. So. Ja. Und also mich da nochmal reinzubegeben, hätte ich auf jeden Fall große Lust. Aber genau, erstmal ist jetzt nochmal eine andere Zeit dazwischen und dann wird man mal sehen. Also,
sehr gut. Ja. Sehr gut. Bevor wir uns ein kleines Stückchen von dir vortragen lassen aus deinem Roman, den wir hier vorliegen haben, hören wir auch mal ein bisschen Musik. Wild Child mit Crazy Bird. Wild Child mit Crazy Bird. Flux FM, 17 Uhr und gleich 24 Minuten. Ihr hört die Morning Show am Nachmittag. Bei mir im Studio ist Simon Jaspersen. Er ist Autor des Romans Bevor die Nacht kommt. Und wir haben gerade schon ein bisschen über die beiden Protagonisten seines Debütromans gesprochen. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen mehr in die Geschichte eintauchen. Und ich würde dich bitten, Simon, uns einen kleinen Auszug vorzutragen aus deinem Roman. Du hast den Text schon parat. Im Prinzip können wir also loslegen.
Ja, ich werde es versuchen.
Sehr schön. Simon Jaspersen mit einem Auszug aus seinem Debütroman, Bevor die Nacht kommt, live auf Flux FM.
Im Konferenzsaal herrschte Aufruhr. Nicht alle Schreiber, Fotografen und Journalisten hatten in den Saal gepasst. Es hatte Tumult gegeben. Eine verknäulte Masse aus Gesichtern, Ellenbögen und Kameras, die um den besten Platz rangen. Man musste Schlagstöcke einsetzen und den Saal räumen. Dann begann man ein zweites Mal mit einem geordneten Ablauf, bei dem nach Liste gearbeitet wurde. Als man gerade dabei war, die Türen zu schließen, gab es im Saal eine Explosion. Ein Fotograf hatte sein Blitzlicht testen wollen und seine Haltelampe mit zu viel Magnesium bestreut. 2 Männer hatten Verbrennungen, wieder musste der Saal geräumt werden. Beim 3. Anlauf waren Fotografien verboten und die Luft unter der Hallendecke stand. Als Moorfels mit seinen Kollegen den Saal betrat, wurde wieder geschubst und gedrängelt. Der Polizeipräsident persönlich hatte sich Zeit genommen, gefolgt von Vertretern des Ministeriums und einigen Hilfskräften. Alle Uniformierten hoben die Hand an die Stirn. Man setzte sich längs an einen Quertisch, der notdürftig mit weißen Papierbahnen bedeckt worden war. Auch hatte man Wasser und Gläser besorgt. Da feuerte wieder ein Blitz, Tumult und Buhrufe im Saal. Schupos kam und der Mann wurde abgeführt. Was für ein Chaos, dachte Moorfels und tupfte sich die Stirn mit dem Taschentuch ab. Er suchte vergeblich einen Anhaltspunkt irgendwo in der Menge. Vor ihm lag ein Bild von Legner, das er gleich in die Höhe halten würde und ihm des Mordes in 5 Fällen zu bezichtigen. Dieser beschwerlichste Fall seiner Karriere endete an diesem Tag. Die Saaltüren wurden geschlossen. Die Stimmen dämpften sich. Moorfels hatte ein ungutes Gefühl.
Ja, und zwar höchstwahrscheinlich, weil der Fall doch noch nicht aufgelöst
ist. Ja, kann man sich schon denken.
Das war nicht die letzte Seite aus dem neuen Roman von Simon Jaspersen. Heute Abend wird eine etwas ausführlichere Lesung noch stattfinden, hier bei uns im Fluxbau. Und wer da vorbeikommen möchte, der kann mich jetzt anrufen unter der 030 2000 9000. Berlin 2000 9000 ist die Nummer zum Glück für die Tickets für die Lesung am heutigen Abend. Und wer Bücher gewinnen möchte, der kann sich auch bei uns melden, und zwar am besten per Mail. Eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Bevor die Nacht kommt und eure Adresse bitte nicht vergessen, in die E-Mail reinzuschreiben, damit wir wissen, wohin wir das Buch schicken sollen. Also eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Bevor die Nacht kommt, wenn ihr an das Buch gelangen möchtet. Und wer heute Abend die Lesung besuchen möchte von Simon Jaspersen im Fluxbau, der ruft jetzt nochmal an unter 030 2000 9000. Mittlerweile ist der Apparat auch besetzt. Miki Sitsch ist jetzt auch angekommen an ihrem Arbeitsplatz. 030 2000 9000 ist die Nummer. Zum Glück, hier geht's weiter mit Ryan Keane. Vielen Dank nochmal, Simon. Mach's gut. Ciao.
Vielen herzlichen Dank. Tschüss.